philosophische Podcast. Sinne füttern den Verstand. Mit Nikolai Woidko
und Erwin Wichmann. Wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Heute sind wir nicht im Studio, sondern wir sind unterwegs im Gasthof Heinzinger in Rottbach bei Dennis Michael Kleinknecht. Nick, stellst du ihn kurz vor?
Ja, sehr gerne. Vielleicht noch etwas dazu. Es ist wirklich was Besonderes, zum ersten Mal außerhalb nicht im Studio. Und heute ist der 23.10.2022. Und das ist ein besonderer Tag, weil unser Gast großer Fan unseres Podcasts ist und uns anlässlich seines Geburtstages eingeladen hat, mit ihm einen Podcast zu machen. Dennis, du bist heute 48 geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Happy Birthday. Ja, vielen lieben Dank. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe euch ja nicht wirklich eingeladen, sondern ja, ich habe euch zu meiner Küchenparty eingeladen und ihr habt dann gesagt, lass uns doch gleich den Podcast mit aufnehmen.
Genau, wir haben dich ein bisschen überfahren damit. Dennis, wir haben uns kennengelernt 2019 in der Messe Stuttgart. Da war ich eingeladen, um ein Seminar zur Nachhaltigkeit zu machen. Ich dachte halt, ich würde ein Seminar machen, aber in Wirklichkeit war das so hochkarätig besetzt, dass wir quasi nicht über die Vorstellungsrunde hinausgekommen sind. Also ich musste nicht mehr machen als die Vorstellungsrunde, weil jeder einzelne Teilnehmer so im Thema Nachhaltigkeit drin war und du mich begeistert hast mit deinen Ideen, wie ein Landgasthof der Zukunft aussehen soll.
Ja, das ist richtig. Nachhaltigkeit ist ein sehr spannendes und vielfältiges Thema und jeder hat irgendwo seine eigenen Ansätze. Ich habe hier 2016 den Landgasthof Heinzinger, den Gasthof Heinzinger übernommen und von einer runtergewirtschafteten Bauernburzen zu einem Gourmet-Wirtshaus hochgearbeitet. Es sind viele verschiedene Sachen, die man in mein Konzept mit reinspielen. Das ist einmal die Tradition, wie du schon gesagt hast, aber auch die Moderne. Und es sind ein paar wirklich wichtige Dinge, die man verbinden muss. Und die Vision, die ich habe, ist, dass man diese Tradition weiter aufleben lässt, aber in die Moderne überführt. Und das ist eine ganz große Herausforderung. Meine Gäste, den Gästekreis, den ich jetzt habe, den habe ich mir sehr hart erarbeiten müssen. Viele der Menschen, die jetzt gerade auf dem Land wohnen, die haben kein Verständnis dafür, dass man moderne Sachen macht, dass man andere Wege geht, dass man eben nichts aus Massentierhaltung hat, sondern die sind eigentlich eher der Meinung, dass billig und viel ist und hier im Land ist dieser Schweinsbraten, der darf keine 10 Euro kosten. Das ist irgendwie so manifestiert bei den Menschen. Das bricht jetzt allerdings durch Corona, durch solche Sachen wirklich auf und die Leute achten doch mehr auf Qualität und vor allem Regionalität und das spielt mir gerade momentan voll in die Karten.
Thema Regionalität, du hast mich bei meinem ersten Besuch direkt eingeladen, mit zu deinen Lebensmittelerzeugern zu kommen. Wir haben zusammen deinen Fischerzeuger besucht, Niklas Birnbaum. Ich war unglaublich begeistert von der Qualität des Wassers allein dort. Vielleicht magst du was dazu sagen.
Ja, Nikolai Birnbaum ist ein Vorzeigebetrieb und eine Vorzeigefamilie. Das ist ein Familienbetrieb, die ihr Ding genauso machen wie ich meins, mit Leidenschaft, mit Herzblut, mit Sachverstand, wahnsinnig viel Fachwissen und eben die Achtung vor dem Tier, dass die auch artgerecht oder so schonend wie möglich geschlachtet werden. Du hast kürzeste Wege und die brutalste Qualität, die man sich vorstellen kann. Der Nikolai Birnbaum ist jetzt mit seinem Betrieb erst neulich im Gummio vorgestellt worden als einer der besten Erzeuger in Deutschland. Und wenn man seine Liste anschaut, die er liefert, beziehungsweise die Köche, die dort bei ihm kaufen, das sagt eigentlich alles aus. Also von einem Hans Haas war früher, der hat den auf der Karte gehabt, Jan Hartwig, egal was Rang und Namen hat, ganz Deutschland kauft bei ihm den Fisch. Habe ich allerdings erst im Nachgang mitbekommen. Ich habe den Fisch, ich habe die Zucht angeschaut, ich habe den Fisch probiert, habe gesagt, wow, das ist was Besonderes, das brauche ich für mich. Und im Gespräch mit dem Nikolai habe ich mich dann einfach mal umgedreht und stand Jan Hartwig hinter mir, war auch ganz lustig. Da habe ich gesagt, okay, die Qualität ist richtig.
Ist in guter Gesellschaft. Ja. Ja. Dann vielleicht noch was gar nicht so traditionell ist. Oder man glaubt, es ist nicht so traditionell. Du arbeitest viel mit Hanf.
Ja, Hanf ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Das habe ich auch im Zuge der Nachhaltigkeit auf die Speisekarte genommen. Meine erste Berührung mit Hanfkochen, das war in meiner Zeit in Kalifornien, 98, 99 war das. wo ich beim Rückenwagen in Santa Monica gearbeitet habe. Und da haben wir mit Hanfsaat gearbeitet, also sprich die ungeschälte Hanfsaat. Und das ist dann, Geschmack war gut, aber von der Haptik im Mund, das Mundgefühl eher wirklich wie Vogelfutter. Und da habe ich das eigentlich relativ schnell wieder verworfen mit diesem gehypten, also in Kalifornien war Hanf da schon sehr großer Hype, nur es hat mir einfach nicht geschmeckt. Und 2019, ja, das war auch in dem Jahr, habe ich meinen Hanfzüchter, den Franz Rottenkolber, kennengelernt. Und der hat mir dann ein paar Proben von seinen Produkten vorbeigebracht und hat gesagt, hier schau mal, probier mal aus. Und dann hatte ich die Hanfnuss für mich entdeckt. Und die Hanfnuss ist im Endeffekt nichts anderes als die geschälte Hanfsaat, ohne diesen wirklich harten und störenden Kern. Und da haben wir angefangen zu experimentieren, welche Geschmacksrichtungen, wo kann ich da was reinbauen, wie kann ich die Bitterheit steuern. Die Bitterheit im Hanf selber, wenn er roh ist, ist es schon richtig kräftig, die Bitternoten. Aber durch Rösten, durch Dämpfen oder Weiterverarbeitung kann man das Ganze steuern. Und das ist ein ganz spannendes Thema und findet mittlerweile bei mir in sehr, sehr vielen Zubereitungen, kommt der zum Einsatz bei uns.
Du hast durch deine Rezepte ja auch gezeigt, dass Hanf quasi von der Vorspeise bis zum Dessert verwendbar ist.
Ja.
Vielleicht gibt's ja noch mal ein paar Beispiele für die Texturen, die du verwendest.
Du kannst Hanf vornehmlich als Ersatz für Haselnüsse, für Mandeln oder sonstiges hernehmen. Zum Beispiel ein Hanfipan nenne ich es, weil Marzipan darf man ja nicht sagen. Marzipan wird aus Mandeln hergestellt. Ich kann das 1:1 aus Hanf herstellen. Habe ich jetzt auch einen Baumkuchen gemacht mit Hanfipan und dort kein Rosenwasser eingesetzt, sondern einen Lavendelsirup, den wir selber angesetzt haben. Dann ist dann ganz andere Geschmacksrichtungen möglich und auch frei von Allergenen dann. Also das ist ja auch so ein Ding. Hanf ist ja eigentlich das Superfood schlechtweg, seit Jahrtausenden bekannt und seit ein paar Jahrhunderten verteufelt.
Wir haben uns gerade, bevor wir uns hier zum Podcast verabredet haben, hast du uns eine Schafzucht gezeigt von Waldschafen, eine vor einiger Zeit noch vom Aussterben bedrohten Rasse. Jetzt werden die hier gezüchtet. Verwendest du die auch in der Küche?
Ja, sehr gerne. Leider viel zu selten, aber das Waldschaf, wie die Ruth Strehhuber uns auch vorher nochmal gesagt hat, in den 80er Jahren gab es weltweit gerade nochmal 80 Tiere. Also im Waldschaf, im Bayerischen Wald, Waldviertel, Tschechien, Österreich, Bayern waren die Tiere ansässig oder sind sie immer noch. Und Hobbyzüchter, wie jetzt gerade die Ruth Strehhuber, die haben die wieder die Population auf knapp 2000 Tiere gebracht. Und das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Und ohne Abnehmer wie mich, mir jetzt, würde es sich für die auch gar nicht rentieren. Und dann würde diese tolle Rasse eigentlich auch komplett aussterben.
Was macht das Besondere dieser Rasse für dich aus?
Die Exklusivität tatsächlich, weil das Fleisch ist wunderbar zart, es ist wilder, hat eine ganz eigene Charakteristik, ist jetzt vom Ertrag her deutlich geringer und es sind kleinere Tiere wie die Schafe, die man oder Lämmer, die man sonst immer bekommt oder so kennt, wie ein Merino-Schaf oder ein Jura-Schaf, da ist einfach mehr Fleisch dran. Deswegen ist es ja auch für den Landwirt eigentlich absolut ökonomischer Blödsinn, diese Tiere zu erhalten oder zu züchten, weil das kostet nur Geld. Also du kannst damit kein Geld verdienen.
Da siehst du dich auch als Gastwirt in der Verantwortung, dass halt nicht nur die Rassen erhalten bleiben, sondern auch die Züchter quasi ihr Auskommen haben, dadurch, dass du ihnen Abnahmen zusagst.
Selbstverständlich, weil ohne das würde es ja keinen Kreislauf geben. Und kein Kreislauf heißt Abbruch.
Jetzt habe ich noch die lustige Kombination gehabt. Du bist mir mal beschrieben worden als jemand, der so viel Energie hat, dass man eigentlich immer ein Betäubungsgewehr bei sich tragen sollte, wenn man dich trifft. Und du warst auch der Erste, der mir davon erzählt hat, dass du Rinder aus Weideschusstötung beziehst. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen.
Ja, wir haben jetzt hier, das ist unweit von hier, das sind 3 Kilometer, sind Galloways auf der Weide. Die sind vom Ludwig Huber. Das ist ein Nebenerwerbslandwirt, eigentlich Fluglehrer. Und der hat jetzt seine 7 bis 10 Tiere immer auf der Weide, hatte 3, 4, 5 Jahre auf der Weide. Und das war der erste Landwirt und Jäger, muss man dazu sagen, der hier im Landkreis Fürstenfeldbruck den Weideschuss genehmigt bekommen hat. Das ist ein Zusammenschluss gewesen vom Metzgermeister Jais an Luttenwang, der dann das sind nochmal 2,5 Kilometer entfernten Schlachthof in Fürstenfeldbruck, das Tier dann quasi zerlegt, zu sich nach Luttenwang rausfährt zum Auskühlen und dann habe ich gleich beim ersten Weideschuss ein halbes Tier gekauft. Ein ganzes wäre mir zu viel gewesen, gerade auch in der Größe von meinem Gasthof. Da haben wir gesagt, ein halbes nehme ich und da machen wir, das ist natürlich auch für Marketingzwecke sehr schön, weil das ist, wenn ein Wirt wie ich jetzt sage, du pass mal auf, ich stehe dafür, ich gehe voran, ja, dann muss man das auch machen. Und ich bin mittlerweile ja doch einigermaßen bekannt geworden durch mein Tun und das freut mich wahnsinnig, dass das auch positiv aufgenommen wird. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, was wir da gemacht haben. Und ich bekomme immer wieder, er schießt 2 Tiere im Jahr, immer wieder schöne Teile von ihm und das ist einfach ein ganz anderes Fleisch.
Also du machst auch dieses Prinzip vom Nose to Tail komplett damit.
To the bone.
To the bone.
Ja. Ja. Vielleicht kannst du das kurz beschreiben, was Weideschuss eigentlich bedeutet.
Weideschuss bedeutet, es sind Grundvoraussetzungen zu erfüllen und das heißt 100% Weidehaltung, keine Fremdfutter, also alles, was auf der Weide wächst, wird verfüttert. Im Winter wird dann das Heu, was im Sommer noch geerntet wird, mit verfüttert. Kein Lebendtiertransport, kein Tiertransport überhaupt, keine Antibiotika, keine anderen Medikamente. Die Viecher haben nur einen kleinen Unterstand auf der Weide, also mehr Bio geht nicht.
Die sind tatsächlich immer draußen, die sind immer auf der Weide, die kommen gar nie in den Stall?
Gar nie nicht.
Und werden auch auf der Wiese geschossen?
Die werden dann, wenn es zur Schlachtung kommt, da muss man sich vorstellen, das ist ein Jägerstand, 3 Meter Höhe, 15 Meter Entfernung, dort wird eine Futterstation aufgebaut, dass die angelockt werden, die Tiere, die fressen dann ganz normal. Und der Ludwig Huber ist ja auch seines Zeichens Jäger, der legt das Tier dann direkt auf der Weide. Natürlich auch mit dem Sicherheitsaspekt 3 Meter Höhe wegen dem Einschusswinkel, dass da im Hintergrund nichts passiert. Das Tier fällt tot um und bekommt nichts davon mit.
Hat den Schuss gar nicht gehört.
Tatsächlich hat den Schuss nicht gehört. Und ich habe das einmal gesehen. Ich war einmal beim Weideschuss dabei. Die anderen Kühe schauen so, ach, ist jetzt umgefallen, fressen weiter. Also komplett stressfrei. Und das merkt man natürlich dann auch in der Qualität vom Fleisch. Für mich ist das höchste Maß der Tierhaltung und dann auch Tiertötung.
Das heißt, wenn ich solches Fleisch probieren möchte oder genießen möchte, dann komme ich raus zu dir aufs Land, richtig?
Am besten auf Vorbestellung und fragen, ob ich einen Star habe, weil das ist wirklich eine rare Geschichte und ich bekomme es 14 Tage abgehangen und dann geht es bei mir auch noch in Dry Age oder wird dann veredelt. Teilweise habe ich ja jetzt einen Rücken drin gehabt für 180 Tage und das ist so eine Fleischqualität. Ich habe ein Wagyu aus der Präfektur Kagoshima da nebengelegt. Hat keiner mehr Interesse gehabt. Also das ist schon allerhöchste regionale Qualität, mehr geht nicht mehr.
Man merkt ja jetzt schon an den Beispielen, die du genannt hast, dass man halt für nachhaltige Arbeit auch Geduld braucht. Also Nachhaltigkeit braucht Zeit. Du hast auch von der Vorbestellung gesprochen, was ja auch ein wichtiger Aspekt ist. Das muss man auch den Gästen erstmal erklären, was das heißt. Also dass man nicht alles immer zur Verfügung hat. Aber es braucht ja auch einen langen Atem für dich. Du hast vor 2016, vor 6 Jahren, hast du den Gasthof hier eröffnet, zusammen mit deiner Frau. Wie war das? Also hast du von Anfang an schon ein Konzept im Kopf gehabt oder hast du Sachen quasi übernommen und weitergemacht oder dann entwickelt?
Sagen wir so, ich habe immer ein gewisses Grundkonzept im Kopf gehabt und die Umsetzung war eigentlich das, ich habe hier meine erste Speisekarte mit ausgedruckt. Das ist ein DIN A4 Blatt, das sind glaube ich 15 Gerichte mit Vorspeise, Nachspeise, Suppe, Salat, alles drauf und das waren sehr, sehr günstige Preise. Ich meine, gut vor 6 Jahren, ich habe auch immer die Rechnungen dazu getan, dass ich mich mit der Kalkulation nicht vertan habe. Es war schon recht günstig, was ich angeboten habe, aber wir haben ja eine Preissteigerung mittlerweile von in Bereichen von 300-400% die letzten 6 Jahre. Und das ist, wo ich dann sage, oh, holla die Waldfee, das wird langsam richtig teuer. Vor allem, wenn man die Preisentwicklung auf dem Weltmarkt anschaut. Und hier die regionalen oder die Bioprodukte, die wir beziehen, die sind vielleicht 2-4% teurer geworden. Und das ist die Werbung. Bio ist nachhaltig auch.
Was Preisstabilität angeht,
ja. Und dieses Konzept habe ich ja dann, ich habe gesagt, ich brauche am Anfang brauche ich eine gewisse Masse, dass ich diesen Gasthof öffnen kann, dass ich auch wirtschaftlich arbeiten kann. Und dann habe ich immer gesagt, okay, dann mache ich mein Fine Dining, hat sich jetzt dann eher rausgefiltert, aber ich wollte immer schon etwas gehobenere Küche anbieten, aber eben diese traditionellen Geschichten wie ein Wiener Schnitzel oder ein Zwiebelrostbraten oder Karspatzen, das gehört in ein Wirtshaus rein. Und durch den Corona-Lockdown, der hat mir dann auch in die Karten gespielt. Wir haben ja diese Beschränkungen mit Abstandsregeln und allem drum und dran gehabt. Da konnte ich dann im Endeffekt nicht mehr diese Masse machen. Und dann habe ich gesagt, okay, da mache ich eben nur noch Klasse. Die Preise dementsprechend angepasst. Wir haben, ich sage jetzt mal, 75% weniger Gäste als zum Anfang, aber wir fahren denselben Umsatz. Das heißt, weniger Gäste, mehr Umsatz, mehr Qualität, also nur Qualität und dann da auch die Zeit dem Gast zu geben, zu verstehen, zu schmecken. Und ich kann auch noch rausgehen zum Gast und am Gast erklären, was ich mache.
Du kannst richtig Gastgeber sein, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Weil wenn ich jetzt eine Speisekarte lese im Internet, da steht drauf Schweinebraten 24 Euro, dann denken die, hat der eine an der Waffel. Ja, wenn ich da sage, pass mal auf, das ist ein Cornwall-Schwein, eine auch vom Aussterben bedrohte Schweinerasse, vom Manfred Vogel, vom Vogelhof in Pessen-Burgheim. Das ist von der Philosophie, was hinter bei diesem Menschen drin steht. Die transportiere ich weiter an den Gast. Und ich habe sehr viele Gäste, die dann sagen, wo ist denn der? Die fahren da raus und dann sagen sie, wow, ich habe noch nie so ein geiles Kotelett gegessen. Ich habe noch nie so geiles Fleisch vom Schwein gehabt. Ich habe eine Aufgabe für mich entdeckt. Ich gehe hin, suche die Produzenten aus, unterhalte mich mit denen. Wenn die Philosophie passt, dann ist es wunderbar. Und wenn dann noch die Qualität, also wenn die Philosophie passt, passt auch zu 99,99% die Qualität, was die produzieren.
Vielleicht jetzt nochmal einen Schwenk zurück. Du hast ja eigentlich klassisch angefangen, Koch zu lernen.
Ja, in einer gut bürgerlichen Küche im Restaurant im Hotel Meier. Und war relativ schnell. Also nach der Lehre habe ich dann beim Otto Koch im Le Gourmet Schwarzwälder angefangen, war einen Monat als Commis-Pensionnaire da und habe dann den Chef Pâtissier beerbt. Ein halbes Jahr später bin ich zum Chef Tourneau aufgestiegen und dann ging's los.
Du hast ja auch heute noch eine freundschaftliche Beziehung zu Otto Koch.
Unbedingt, weil Otto ist für mich das Master aller Dinge, was Küchenchefs angeht. Vom Menschlichen und vom Fachlichen. Und diese ruhige, besonnene Art, wenn man schaut, wie viele Choleriker in der Küche stehen. Otto hat die wahnsinnige Gabe gehabt, desto stressiger und desto mehr Zeitdruck wir hatten, desto leiser hat er geredet. Und wenn er jemand ganz ruhig und leise anspricht, dann muss der zuhören. Und dann versteht er das auch und dann kann es umsetzen. Für mich, es hat mich wahnsinnig viel Zeit und auch Jahre gekostet, das zu verinnerlichen. Und ich habe das gestern gesehen, was für ein Betriebsklima wir in der Küche hatten. Wir hatten die Küche ja voll mit lauter Gästen und wir haben ganz viel Spaß und in einer Ruhe 17 Gänge für 56 Personen da ganz kurz in, ja, 4 Stunden waren es, haben wir einfach nur so nebenbei ein bisschen gekocht und haben Spaß gehabt. Ohne, dass es irgendwo mal laut geworden ist.
Es ist überhaupt nicht laut geworden und ich kann mir manchmal vor, ich habe mich gewundert, wie ruhig und wie gut gelaunt das abging, obwohl ganz viele Leute ja immer wieder, also ich auch, in der Gegend rumstanden und quasi auch im Weg standen. Das war gar kein Problem. Also das ist ja viel auch an Mitarbeiterführung durch Otto Koch gelernt, denke ich.
Ja, und das ist einfach diese Ruhe und jeder weiß, wir machen natürlich vorher ein Meeting und wir haben eine schöne Liste gehabt, das und immer so ein bisschen nonverbale Kommunikation. Ich schaue, was macht er und dann sagt ich ganz kurz zum Ben, du, ich bin mach gerade das, ich brauche das bitte und dann wird es gemacht. Das ist dann überhaupt kein Thema. Und so haben wir einen richtig schönen Flow gehabt. Am Anfang sind wir fast extrem davon galoppiert und haben uns dann aber dann durch diesen Flow schön durch den Abend gezogen und es ist hat nie irgendwo gehackt, es war immer was zum Essen da, es hat wunderbar funktioniert.
Es war ein sehr schöner Abend, den ihr uns bereitet habt, das war grandios. Vielen Dank nochmal dafür.
Ja, bitte gerne.
Ein anderer Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, du hast ja quasi jetzt gerade auch davon gesprochen, dass du eigentlich so eine klassische Kochausbildung hattest, dann hat aber was dazu geführt, dass du 10 Jahre lang nicht deinen Beruf ausüben konntest.
Ja, ich war in der Mittagspause beim Zahnarzt, also in der klassischen Zimmerstunde, da habe ich Teildienst gearbeitet. Beim Zahnarzt habe ich eine Füllung bekommen, dort eine Betäubungsspritze, da hat der Arzt dann einen Nerv getroffen und meinen Geschmackssinn nachhaltig so betäubt, dass ich 3 Jahre überhaupt nichts mehr geschmeckt habe. Also ich hatte mir einen Salzstreuer direkt auf die Zunge schmeißen können mit EEG. Also wir haben Großhadern Gehirnströme gemessen oder keinen Ausschlag, kein gar nichts. Und das war ganz massiv. Und ich war halt dann auch von heute auf morgen arbeitslos und eigentlich berufsunfähig.
Ich denke auch, dass diese Jahre, die du raus warst, dazu geführt haben, dass du dir viel mehr Gedanken gemacht hast über den Beruf Koch und was man dort leisten kann.
Auf jeden Fall. Vor allem, das ist, wenn du mal von außen, als Außenstehender das betrachtest. Ich habe ja eine Umzugs- und Montagefirma aufgemacht und war viel im Lieferservice unterwegs und da immer auf der Straße. Und ich habe mir dann auch immer gedacht, an den Tankstellen, ja, schnell irgendwo den Sandwich holen oder sonst irgendwas. Und was gab's? Leberkassemmel und Bockwurst. Und das ist eigentlich dieser deutsche Horizont, was gastronomische Gaumenkitzel zum Mittagstisch eigentlich darstellt. Handwerkerstulle, ne, so Mettbrötchen. Es ist Fleisch, 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 eine Semmel dazu, fertig. Und ich habe dann gesagt, Mensch, nach 10 Jahren, ich habe die Firma verkauft, ich gehe wieder in die Gastronomie, weil ich muss
an den Herd. Der kam wieder.
Ja, der kam wieder. Gott sei Dank. Und ich hatte dann die Firma aufgebaut mit 10 Angestellten. Ich hatte 3 LKWs auf der Straße und da habe ich gesagt, ja, warum soll ich jetzt wieder in die Gastronomie? Ich verdiene ja Geld. Aber irgendwann habe ich gesagt, nee, ich muss was machen.
Jetzt gehst du sehr bewusst mit deinen Lebensmitteln um, mit deinen Nachbarn um, mit deinem Team um. Das kostet dir aber auch unheimlich viel Zeit. Den Kontakt, den musst du ja auch aufbauen und pflegen. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch?
Weiß ich nicht. Ich mache mir da keine Gedanken drüber, weil ich bin immer mit offenen Augen, ohne Scheuklappen gehe ich durch die Weltgeschichte und schaue mir das an. Und dann, wenn ich dann sage, okay, hier habe ich einen Landwirt, der hat jetzt neue Tiere auf der Weide, dann komme ich mit dem ins Gespräch und schaue mal, ob ich da was machen kann. Und das ist ein Zitat von Ben, ne? Der hat vor 3-4 Wochen hat er gesagt, weil da auch die Frage kam, sag mal, das ist ja so viel Arbeit hier, was wir machen. Wir haben ja die Küchentür ausgebaut, alle Gäste reinschauen, die können auch von mir aus in der ruhigen Minute auch reinkommen und schauen und Fragen stellen. Und da kam die Frage, das ist aber so viel Arbeit und so viel Aufwand, den ihr hier macht, das ist ja Wahnsinn. Dann sagt Ben, nein, wir arbeiten hier nicht, wir haben hier nur Spaß. Und das ist einfach geil. Wenn der Mitarbeiter sowas sagt. Und das ist genauso meine Philosophie. Ihr seht ja selber, wie viel Freude meine Mitarbeiter haben und wie viel Spaß wir vermitteln. Und das ist genau das. Wenn man Spaß hat, ist Zeit relativ.
Es geht nicht darum, dass deine Mitarbeiter wahnsinnig viel Überstunden machen, oder doch?
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wir haben eine freie Zeiteinteilung. Zum Beispiel gestern die Küchenparty waren voller Tag, also mit, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden die da waren, aber dafür haben wir jetzt mal 3 Tage am Stück frei. Und das ist einfach gesetzt und somit waren wir bei einer 3,5-Tage-Woche und selten über 40 Stunden pro Woche.
Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber auch, was mir sehr gut gefällt an deinem Konzept hier, ist, dass du ja nicht komplett auf Fine Dining gegangen bist. Das kam vielleicht noch gar nicht so raus. Also du nimmst ja Leuten auch die Schwellenangst, weil man kann hier Dampfnudeln bestellen und Dampfnudeln essen. Man kann auch einfache Gerichte zum Bier bestellen. Es ist einfach nicht nur Fine Dining, sondern es sind ja mehrere Konzepte, die du hier unter einem Dach vereinst. Kannst du dazu nochmal was sagen?
Ja, das ist ganz klar. Ich meine, das ist einfach aus dieser Zeit, wo ich angefangen habe. Der Gasthof war ja komplett runtergewirtschaftet und ich habe erst einmal eine gewisse Masse gebraucht, dass ich wieder die Wirtschaft hier, also die Lokalität wiederbelebe. Und wenn ich jetzt hier mit Fine Dining oder sonst irgendwas angefangen hätte, ich wäre sofort innerhalb von einem halben Jahr pleite gewesen. Und deswegen habe ich das aufgebaut und dann immer sukzessive, immer moderne Elemente mit reingebaut. Also meine erste Karte, da war noch nicht irgendwie Fine Dining zu erkennen. Einen Monat später war dann schon Kalbsfilet mit Trüffel auf der Karte. Aber auch nur, weil ich ein Kalbsfilet günstig gekauft habe. Das war jetzt nicht die Intention, dass ich mit Filet arbeite. Das war halt dann gerade, wo ich gesagt habe, ja, das nehme ich mal mit, das probiere ich aus. Aber dann habe ich da auch schon eine feine Küche gemacht. Die war noch relativ von der Anrichteweise und von der Ausführung noch relativ holprig, aber dass der Cut nicht so groß ist. Aber dass man schon Spitzen erkennen kann. Und da hat sich schon 34 Euro für verlangt vor 6 Jahren.
Und deine Küche zeichnet sich ja auch durch ein klassisches Handwerk aus. Das müssen wir auch nochmal betonen, denke ich.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Weil ich sage jetzt mal, jeder hat so seinen Stil, seine Handschrift. Und meins ist ganz klar klassisch französische Küche. Ein grundsolides Handwerk.
Mit bayerischen Produkten.
Mit regionalen Produkten, so dass man da dann im Endeffekt eine vernünftige Basis hat. Weil für mich ist gerade die klassisch französische Küche eine sehr, sehr anspruchsvolle, gerade was das Handwerk angeht. Ich habe natürlich aber auch meine italienischen Einflüsse, weil ich Küchenchef im Aquarello war, ich war im Hippocampus, die italienische Küche ist auch eine wunderbare Küche. Und wir bauen auch immer ganz gerne italienische Klassiker um, wie zum Beispiel mein Vitello Salmarino, also eine Weiterentwicklung vom Vitello Tonnato. Ich sage immer, in der Maisach gibt's keinen Thunfisch, deswegen nehme ich Saibling. Mache eine Saiblingssoße draus und habe dann von Gänseblümchen die Knospen, die dann salzig eingelegt wie Kapern, also Salz und ein bisschen Essig drauf. Dann habe ich einen Kapern ersetzt, also wirklich so einen italienischen Klassiker komplett mit regionalen Produkten gemacht. Das ist jetzt auch nicht meine Erfindung, aber es macht wahnsinnig viel Spaß, mit den Produzenten dann zu zeigen, was mit ihren Produkten eigentlich möglich ist. Und ehrlich gesagt, so eine Saiblingssoße zu einem Kalbfleisch, das schmeckt deutlich besser als dieser komische Thunfisch.
Und du hast es ja mittlerweile auch geschafft, dass sogar Kritiker jenseits der Metropolen hier rauskommen und quasi hier essen, um dein Essen zu bewerten. Das spricht ja auch für dich und für deine Arbeit.
Ich sage jetzt mal, das ist ein schönes Arbeitszeugnis. Und klar, ich bin ja natürlich auch im gewissen Sinne eine Rampensau oder Netzwerker par excellence, wie ich mal genannt wurde. Ich bin ja sehr umtriebig in der ganzen Republik unterwegs. Ich lasse eigentlich so gut wie keine Messe aus oder wo wir uns kennengelernt haben, eben bei solchen Veranstaltungen, weil da lernt man andere Menschen kennen, man lernt andere Philosophien kennen, man geht andere Herangehensweisen kennen, und das ist geht nur so, weil wenn ich nur hier in meinem Gasthof wäre und die Scheuklappen anlege, dann wüsste ich gar nicht, was sich auf der Welt alles tut.
Da habe ich nochmal eine ganz praktische Frage, nochmal um zu deinen Lieferanten zu kommen. Wie lernst du die kennen? Ist das, sind das von selber mehr oder weniger, von Hölzchen auf Stöckchen, oder gehst du aktiv von Betrieb zu Betrieb und schaust dir die an?
Ich habe da eine ganz normale Vorgehensweise. Also wenn es zum Beispiel die Ruth Strehhuber, die ist als Stammgast hier gewesen, die hat dann gesagt, du pass mal auf, ich habe hier die Waldschafe, habe ich mal Interesse. Habe ich gesagt, ja klar, geh mal her. Das ist das Erste. Vor allem, ich kann jederzeit runtergehen. Das sind von hier sind 60 Meter, 62,5 zu den Schafen. Und dann sehe ich die unten auf der Weide. Und ich habe ja die Ruth auch heute kennenlernen dürfen. Die ist mit so viel Leidenschaft dahinter, das Strahlen im Gesicht, wenn sie über ihre Tiere redet. Da merkt man einfach, ja, das ist genau das, was man haben will. Und das kommt dann wieder als Produkt zurück. Und ich muss es euch sagen, das Fleisch ist unglaublich gut von diesem Waldschaf. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein Punkt. Ich habe jetzt hier da sage ich jetzt nicht den Namen dazu, wir haben hier zwischen Fürstenfeldbruck und Maisach einen, der hat auch deutsche Hausschweine mit Duroc-Einzüchtung in Weidehaltung. Der hatte auch ein Interview gegeben, er verfüttert einen südamerikanischen Gensoja, weil er kein Geld für seine Produkte bekommt. Und da hat's mir die Nackenhaare aufgestellt. Weil normalerweise müsste er Bio-Soja nehmen. Wie jetzt zum Beispiel, wir haben den Asamhof in Kissing, ein Bioland-zertifizierter Betrieb, der liefert an meinen Eierlieferanten den selber gerösteten Soja. Wir brauchen das nicht. Und die Eier sind von der Qualität ja so gut. Und es ist unwesentlich teurer. Und Das verstehe ich nicht. Warum macht man sowas? Warum arbeitet man so?
Also auch hier ist quasi der Gastwirt, der Gastronom, in der Verantwortung, als Vorbild zu agieren. Für seine Gäste, aber auch für die Produzenten, für das, was er seinen Gästen vorsetzt.
Vorbild, ich weiß es nicht. Also ich sage jetzt mal, ich möchte meinen Gästen die Transparenz geben. Ob es jetzt vorbildlich ist oder so, das müssen die anderen entscheiden.
Ich finde, das ist ja das Wort Gastgeber im besten Sinne des Wortes, so, ja, wenn man es so definiert. Ich kann vielleicht noch kurz dazu sagen, also wir kennen uns ja jetzt seit 3,5 Jahren. In der Zeit hat auch deine Küche eine rasante Entwicklung vorgenommen. Und ich freue mich schon drauf, die weiter beobachten zu dürfen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne, danke.
Danke für deine Zeit.